Radio Decca FM. On his end, Howie on Chris.
Ja, hallo, es wird Zeit, auch die letzten Sandkrümel aus den Malemoto-Boxen zu schütteln. Der Restday naht, also Zeit, um alles nochmal durchzuwischen, die Mopeds fit zu machen und auch wieder Kraft zu tanken für die Fahrer. Bevor es soweit ist, geht's allerdings noch auf die Stage 8. Das sind die zwei großen Punkte, die wir heute besprechen. Ich bin aktuell allein im Decca FM-Studio, denn Howie Hauersen ist immer noch im Matze-Waldner-Land in Österreich unterwegs, hat mir aber einige Sprach- und Audiokommentare geschickt. Das heißt, ihr müsst nicht komplett auf den Howie verzichten. Ich würde sagen, bevor wir die Stage 8 betrachten, werfen wir nochmal kurz einen Blick zurück. Die Stage 7 wurde ja abgesagt aufgrund des schlechten Wetters und weil die Fahrer von der Stage 6 so spät ins Biwak gekommen sind und daher völlig am Ende waren. Das wäre einfach zu gefährlich gewesen, unter diesen Wetterbedingungen mit dem Erschöpfungsgrad die Jungs und Mädels auf die Strecke zu schicken. Sehr lustig fand ich übrigens, dass die dann alle in so einem Art, ja, provisorischen Marathon-Biwak untergebracht waren, alle in einem großen Zelt geschlafen haben. Und das hatte so ein bisschen, ja, Jugendherbergs-Schulausflug-Atmosphäre. Die hatten auch sichtlich Spaß und ich gebe euch allen einen Tipp. Guckt mal so ein bisschen im Netz, auf Instagram durch die verschiedenen Kanäle, denn da gab es eine sehr, sehr lustige Szene. Die Autos und die LKWs, die sind ja trotzdem auf die Stage 7 gegangen und denen haben auf einmal die Spuren der Motorradfahrer gefehlt zur Navigation und man sieht dann da einige auch der Top-Autos Kreise fahren und suchen und die Motorradfahrer wie Toby Price, Skyler House etc., die lachen sich da alle drüber kaputt, dass die Jungs jetzt mal selber die Navigationsarbeit machen müssen und auf die Motorradfahrer verzichten. Für mich unterstreicht das neben all dem Spaß dabei nochmal diese krasse Leistung, was diese Motorradjungs da einfach bringen, ja, dieses alleine navigieren, du bist komplett selber verantwortlich und die eröffnen ja noch immer jeden Tag die Stage, das heißt, die haben keine Spuren, denen sie hinterherfahren können, gerade auch der Stage Leader, das haben wir schon die ganze Zeit hier thematisiert. Ja, bevor wir Howie Hauersen das erste Mal zu Wort kommen lassen, gucken wir doch mal an, was gab's denn heute auf dem Menü bei der Stage 8? Was stand denn auf dem Programm? Wir haben wieder eine leicht modifizierte Etappe, denn es konnten immer noch nicht alle geplanten Streckenabschnitte gefahren werden aufgrund des schlechten Wetters. Wir beginnen mit einer Verbindungsetappe auf der Straße von 95 Kilometer und gehen danach in eine Special, die von 398 Kilometer auf 346 Kilometer, also um rund 50 Kilometer, verkürzt wurde. Danach geht's auf eine extrem lange Verbindungsetappe von 383 Kilometer, um dann das Biwak in Riad für den wohlverdienten Restday zu erreichen. Geländetechnisch stand auf dem Programm 38% Sand, 12% Dünen, die konnten allerdings sehr, sehr steil, sehr, sehr groß ausfallen und 48% harter gepackter Boden. Das Ganze entpuppte sich dann vor allem am Anfang als einem, ja, Gemisch aus Schiefergeröll, der noch sehr nass war, sehr schwierig zu fahren das Ganze und hinten raus auf dem Sand, der relativ nass war, wurde das Ganze dann sehr offen, sehr, sehr schnell und da gab es natürlich speziell einen, der mit den Steinen zu kämpfen hatte und da hören wir doch mal rein, was Howie Hauersen dazu zu sagen hat.
Hello, hello, hier ist der Howie aus Austria, aus Austria, dem Heimatland von Matze Waldner, dem es im Moment ja wieder ein bisschen schlechter geht. Vielleicht fangen wir sogar mit dem ein bisschen an. Der hat nämlich in dem Interview gesagt, ihm tut das Handgelenk leider wieder gescheit weh, gesagt. Und er meinte, dass die Strecke, die heute auch wirklich wieder anspruchsvoll war und auch sehr spannend war, dass die vor allem charakterisiert war durch viele spitze Steine, durch viel Geröll und so weiter. Und das führte dazu, dass der Lenker eben sich sehr, sehr viel bewegt hat und er musste den Lenker mehrfach auch, musste dem Motorrad über den Lenker Stabilität verleihen. Und er meinte also, die Hände brennen wirklich nach dieser Etappe. Und er ist sehr, sehr froh, dass er irgendwie Schadensbegrenzung betreiben konnte. Und es wird für ihn sehr, sehr schwierig, die Dakar zu Ende zu fahren, beziehungsweise eben vor allem ins Feld zu kommen, wo es richtig interessant wird. Das ist mega schade für Mats Waldner, aber ganz ehrlich, da muss man vielleicht auch irgendwann ehrlich sagen, das das ist es dann nicht dieses Jahr. Und dann hat man halt ein bisschen Pech gehabt. Es tut mir mega leid, aber dafür gibt es ja andere wirklich sehr positive Überraschungen. An dieser Stelle nochmal einen ganz lieben Gruß an meinen Lieblingsrallye-Brudi, den Grizzy, der gerade im Studio alleine hockt, aber der einen ganz wunderbaren Job macht. Ne? So, wir hören uns gleich nochmal.
Ich hoffe natürlich, dass Matthias Wagner da jetzt auch Kraft tanken kann über den Restday. Er ist sicherlich in sehr, sehr guten Händen, was Physio und medizinische Betreuung angeht. Und hoffen wir einfach, dass ihm dann vielleicht die zweite Hälfte der Rallye, wo es wirklich in die großen Wüsten, also viel Sand, Dünen und vor allem aber auch kürzere Etappen geht, vielleicht ein bisschen helfen kann. Wobei wir auch schon gehört haben, dass die Dünen für ihn auch aufgrund von den Kompressionen mit der Hand alles andere als einfach zu fahren waren. Ja, ich würde sagen, wir starten in die Stage und wer könnte uns da wieder besser einführen, was es an diesem Tag denn so in der Stage zu beachten gab, was es Besonderes gab als unser Howie?
So, kommen wir jetzt mal zum Rückblick der Etappe. Es war ja wirklich, es war zwar ein bisschen kürzer, aber sehr anspruchsvoll und vor allem sehr, sehr spannend. Benavides eröffnete den Tag auf seiner Husqvarna und hat zusammen mit seinem Teamkollegen Haus und mit Toby Price vom Team KTM so eine Art Dreigestirn an der Spitze gebildet. Und ihr wisst ja inzwischen, da ist aber die große Schwierigkeit, dass sie navigieren müssen. Und die anderen natürlich schön Boden gut machen können, weil sie hinterherfahren können und sich an den Spuren von der Führungsgruppe orientieren können. Und nach ungefähr 90 Kilometern lagen dann bereits Mason Klein von KTM, Branch und Daniel Sanders vom Team GasGas vorne, zumindest im virtuellen Klassement. Und zum ersten Mal kam es eigentlich bei der Dakar dazu, dass so eine ganze Spitzengruppe ordentlich Zeit einbüßte.
Ja, wie Howie das schon sagt, hat es da einiges durcheinander gewirbelt an der Spitze. Und natürlich hat Mason Klein da eine absolut gigantische Leistung in den Sand der Wüste in Abu Dhabi gezimmert. Also unfassbar, der Wüstenfloh aus Kalifornien hat hier eine Performance an den Tag gelegt. Man hat es aber schon vor dem Start gesehen, dass ihm das Gelände liegt, dass er Bock hat, dass er gut drauf ist und dass er sehr viel Spaß hatte an dieser großen Etappe. Trotzdem als Privatfahrer beim BAS-Team eine absolut gigantische Leistung, muss man auf jeden Fall sagen. Auf zwei andere Fahrer möchte ich noch gerne zu sprechen kommen. Und zwar einmal Lorenzo Santolino, für den lief das Ganze nicht so erfreulich. Der hatte wirklich Probleme auf diesen nassen Schiefergeröll am Anfang Traktion zu finden, ist damit nicht so richtig warm geworden und war dann auch relativ unzufrieden mit der Platzierung in der Stage. Auf der anderen Seite möchte ich auf Martin Michek zu sprechen kommen, ein Privatfahrer aus der Tschechei, der kämpft hier schon die ganze Zeit durch. Der hatte im Tag 3 einen relativ schweren Sturz und hat jetzt extreme Schmerzen im Oberschenkel. Und da tut mir das jedes Mal so ein bisschen mit weh, wenn er in den Dünen absteigt, was auch absolut den Profis passiert. Aber das belastet natürlich einfach das Bein und das sieht man auch so im Fahrer. Das ist alles nicht mehr so flüssig. Man tut sich schwer, die kämpfen, die brauchen jetzt wirklich unbedingt diesen Restday. Für einen anderen Fahrer, für den lief es aber an der Stage 8 wieder super. Und zwar ein deutscher Fahrer, der Sebastian Bühler, hat hier eine mega Performance rausgehauen, der wirklich sich auf dieser Ausgabe der Dakar durch eine extreme Konstanz auszeichnet, würde ich sagen. Und mich freut es einfach, wie stark er von seiner Verletzung zurückgekommen ist. Und der ist natürlich auch unserem Howiehausen im Matze-Waldner-Land nicht entgangen.
Sehr, sehr positiv fuhr unser deutscher Fahrer Sebastian Bühler auf Hero und hat gezeigt, zu was für einem Speed der in der Lage ist. Ne? Er hat die Etappe als Siebter beendet, zumindest nach jetzigem Stand, den ich hier vorliegen habe. Und auch in der Gesamtwertung ist er wegen der technischen Probleme, wir haben darüber ja berichtet, leider immer noch auf 26, weil er fast 4 Stunden Rückstand hat. Die will er natürlich auch nicht mehr aufholen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich finde, der schlägt sich hier großartig und empfiehlt sich wirklich für die nächsten Jahre.
Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass gerade auf der Etappe bei den Privatfahrern so dieser Restday, der in Aussicht steht, so das ist ja wie für viele der Mittwoch in der Woche, ne? So ein bisschen Gipfelfest irgendwie. Das hat nochmal Kräfte mobilisiert, das hat nochmal die letzten Körnchen an Energie irgendwo motiviert und auch war natürlich für die Psyche, für das Mindset wichtig. Da kommen wir auch zum späteren Punkt nochmal zu sprechen. Ich würde sagen, wir machen es jetzt nicht so spannend. Wir gehen rein, wie die Stage 8 ausgegangen ist und was das fürs Gesamtklassement denn bedeutet. Und da würde ich nochmal übergeben an unseren Howie.
Kommen wir mal zum zweiten Teil der Etappe. Da wurde es ja richtig spannend. Ich habe es am Handy verfolgt, weil ich hier ganz viel zu tun hatte. Immer auf den Ticker geguckt, immer geschaut. Und ey, es ging ja hin und her. Die Führungsgruppe, zu der inzwischen Bang Bang Burrito zugestoßen war, die verloren immer mehr an Vorsprung. Alles schmolz dahin. Und irgendwann war es dann soweit, da gab es einen krassen Wechsel. Irgendwann hat Mason Klein geführt in der Gesamtwertung. Aber der kriegte, glaube ich, nachher nochmal 2 Strafminuten. Und kommen wir mal zum Wichtigsten. Am Ende führte alles dazu, dass Branch das Ding gemacht hat mit seiner vom Team Hero. Und ey, das ist halt echt eine Sensation. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, es ist das zweite Mal überhaupt erst, dass Hero einen Etappensieg geholt hat. Und das sind ja ganz junges und auch kleines Team, gerade gegenüber so KTM und sowas. Und das ist wirklich, wirklich krass. Hero, ganz, ganz kleiner Funfact an der Stelle, ist eine indische Marke meines Wissens, aber wird komplett in Deutschland entwickelt. Also ist schon spannend, ist viel, viel Ingenieurskunst auch von hier drin. Und ey, man hat doch immer ein Herz für so kleine Teams, für so kleine Underdogs, die sich da irgendwie nach vorne fighten. Naja, und das führte alles dazu, dass Branch das Ding halt machte und auf dem zweiten nach meiner jetzigen Tabelle Klein landete, dann Sanders, Quintanilla, Van Beveren, Michael Doherty, Sebastian Bühler auf 7, hatten wir eben schon gesagt, und Wagner immer noch heute Platz 8 geholt hat, Santolino auf 9 und Benavides auf 10. Das sind so die, da gibt es krass Funktionen mit Benavides, dass der jetzt so weit hinten ist, aber wenn wir uns die Gesamtwertung anschauen, was halt super krass ist, wir schauen uns die mal die Plätze 1, auf dem immer noch Skyler House ist, bis 8 an, bis Berida, das sind keine 8 Minuten, die trennen. Und das ist krass. Der Gesamtsieg ist noch alles andere als fix, da geht noch ganz, ganz viel. Hiernach gab es ja den Rest Day, den werden wir schön füllen mit einem feinen Interview.
Ja, und absolut. Der Aussage kann ich mich nur anschließen. Also da ist noch alles offen, auch die Plätze weiter dahinter, die dürfen wir noch nicht abschreiben. Ja, da sind extrem starke Fahrer unterwegs, extrem starke Navigatoren und wir haben jetzt bei dir, Dakar, ja schon einiges gesehen, egal ob das Sunderland war, der ganz am Anfang leider ausgeschieden ist, viel zu früh, oder sonstige Wirrungen durch Wetter, durch Unfälle, durch Ausfälle, durch Benzin im Tank. Das ist ja ein absoluter Krimi, den wir hier einfach sehen. Das heißt, da ist noch gar nichts entschieden. Da ist noch alles offen und ich bin mal wirklich gespannt, wer am Ende dann hier über die Ziellinie als Sieger fährt und den Pokal mit nach Hause nimmt. Howie hat es schon angedeutet, wir haben ein Interview am Start für euch und zwar ist das der Stefan Wilken. Da nochmal vielen Dank, thank you William for bringing us in touch. Ja, William Evanant hat da den Kontakt hergestellt und thank you Stefan for taking your time. Danke Stefan, dass du dir die Zeit nimmst, einfach mit uns zu sprechen. Ganz kurz, Stefan wird selber gleich noch sagen, er ist ein Privatfahrer aus Südafrika. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, mit dem Auto daran teilzunehmen. Das hat aus Budgetgründen aber nicht funktioniert und dann wurde kurzerhand aufs Motorrad umgesattelt. Und wie es ihm damit ergangen ist und wie er überhaupt den Weg an die Startlinie der Dakar gefunden hat, das erzählt er uns jetzt im Interview. Yeah, so, hi Stefan, thank you for taking your time and having a quick chat with us from Dakar FM. So, my first question, it's rest day now, how are you feeling today?
Firstly, Chris, thanks for, giving me a call and putting me on your show. I really appreciate it. I'm feeling sore, a bit tired, but otherwise okay.
Okay. Yeah, that's for sure. After all the tough riding and all the things nature and the organization has been throwing on you in the last week, so no wonder. Stefan, how long are you doing this rally stuff? So how long are you rally racing and what rallies have you done before? Maybe you can give us a short idea about your rally career.
Okay, no problem. I call myself a bit more like a passionate rookie. So I only started Rally Raid in the past year. I actually originally have some background from rally car racing. So I originally started my Dakar journey about 2 years ago. I tried to to do the Dakar in a car. So that was the dream. We wanted to do the Dakar in a car, and we kind of did our own little sums and you know, thought the amount of money or budget required was X, and but halfway during this year we noticed it was not going to be enough. So we spoke to our sponsors, and because we had already secured some sponsorship, and we said to them, guys, can we try and do it on a motorbike? And they said to me, do you think it's possible? So I said, look, well, I did race some bikes as a youngster, you know, when I was between the ages of 13 and 16. Nothing really professional, but, you know, we had some good fun. And I said to them, look, I can start training immediately, and I can get into contact with some of the guys and see if we can, you know, get a spot. And then before I knew it, I found myself at the starting line of Rally du Maroc, because we had to do a qualifier. And oh, wow. Yeah.
That's kind of bummer. crazy. Doing the Dakar on a car is much more expensive than on a motorbike. Is that correct?
Yeah. You know, just roughly, I think if you had to do it, it's pretty much about, you know, 4 to 5 times more expensive.
Oh, wow.
So, yeah.
And it's
really,
not a cheap
really
race on a motorbike either, to be honest.
Definitely not. You know, my Dakar cost-wise, you know, everything this year, you're probably looking at about 100,000 euros. So, I've really put a lot of money, effort, and time into this single event.
Yeah. So are you going with the team, or are you in the Malemoto class? How are you challenging or tackling the Dakar?
I'm part of HD Rally Raid with Henk. You know, when I originally started, I had just enough budget, and I thought to myself, taking on the Dakar, you know, Malemoto would obviously be a more cost-effective solution. But I thought to myself, no, if I've got enough money and sponsorship to do it in a team, let me rather go with a team, because, you know, it's less chance of things going wrong. So I got into contact with Alfie Cox, which is, a South African legend. He did the Dakar a couple of times, and he said to me, get into contact with Henk from HD Rally Raid, which I did. And they had one spot left in the team. And, I put my deposits down, and they helped me really, you know, unpack and logistically put everything together for the Dakar. And 6 months worth of hard work and a lot of traveling, and you know, I had to go to navigation school in Spain and Portugal because I had to obviously learn to self navigate, because in a car you've obviously got a navigator, and I had to learn all those things from scratch.
So I've talked with Willem in our no, not in the last one, in the episode before the last, about doing the Dakar and doing it Malemoto and so on. And even he mentioned, oh, if I see this year episode, I wouldn't have done it with Malemoto. I would go with the team. So I think that's a good way to go to Dakar, especially for the first time on a bike. You had to get everything solved and organized and so on. So I think there's a little bit extra help. Not the worst idea. So if you compare it maybe to doing the rally stuff on a car and a motorbike, you already mentioned that you have usually a navigator and a driver on a car or even on a truck. So how is that experience on a motorbike now for you? Do you enjoy it, or do you even think, hey, maybe it's more fun or more challenging than on a car? What are your thoughts about that?
I think it's got its pros and cons. I think it's a lot more challenging on a motorbike. Especially mentally, it's very tough. You know, you're on your own out there in the elements, and you're in your own mind, you know, so you're doing a lot of kilometers by yourself on the motorbike. You know, this Dakar being 9,000 kilometers. So, you know, you're traveling, and you've got constantly fighting with your own thoughts. you know, it's a lot of the time you're like, what am I doing here? Why am I doing this? It's hard and it's tough. And so you start doubting yourself. But, you know, when you're in a car, you've got some companionship. You've got your navigator and you can strategize, you can plan. So you kind of go with the highs and lows through the rally together. You know, on a motorbike, the other pros and cons is that you've got a bit more freedom of lines. You know, the motorbike, as you can see, I had an accident with a car yesterday.
Oh my gosh, what happened?
We were going up a dune and, you know, I took a line which was, you know, going straight up a dune and one of the cars took a line that was coming across the dune and we had a collision.
Oh.
So, I was knocked out unconscious for a couple of seconds and I kind of came to, but luckily the bike took the brunt of the hit. But I managed to kind of, you know, come out of it unscathed and finish the stage. It was luckily only 15 kilometers to the end.
Whew. So I hope you are fine and also that your bike is fine or in a condition that can be fixed by the mechanics and that you can continue your journey.
Yeah, no, it was luckily it was the fuel tank and the exhaust and the rear axle. So, you know, I'll send you the video after this. You can have a look.
Yeah,
if you want to use it, then you're more than welcome. But I was lucky to escape with no harm.
Oh man, these are goosebump moments. Even if you're telling me about this, you already mentioned that the mental it's really for the mental side a hard challenge doing it on a motorbike. Have you prepared yourself in a special way mentally? So Kirsten told us that she's working with a mental coach and doing some special techniques to prepare herself. How did you tackle this one?
I did originally about a year ago start working with a sports psychologist where they obviously teach you a lot of you know, tips and guidelines to be mentally tough, because it is really mentally tough. You know, like I said, you spend a lot of time and hours in your own mind and your head, and when things become tough, you start questioning it. I also read a lot of I'm not much of a reader, but you know, trying to prepare myself, I research a lot of books and reading material on, you know, sports psychology. And you know, there was one specific book I found very helpful. I think it's called The Mind of a Champion. And I found that a very good read. So if you want to, you know, any of the listeners out there want some very good tips on, you know, some sports psychology and a very good book, you know, The Mind of a Champion is a very good read, and I found that very helpful.
Perfect. Thank you very much. So maybe you can share one special technique or whatever about getting a mindset of a champion, which maybe you prefer or you use a lot as a top tip.
Yeah, you know, one of the top tips for me was to stay present, because you know, when you're riding on the motorbike and sometimes your mind tends to you know, wander, and if you are not present in the moment, you know, things can go wrong very, very quickly, and because you are fatigued and tired, you can start making mistakes. So you have to constantly bring yourself back in the moment, stay present and forget what's happening, you know, out there in the world, and you know, be present in the moment for you to be able to ride and focus.
So to stay focused, and that's a tough one, to stay focused about 10 hours or even longer a day on a exhausting riding. So but that's a very, very good point. So you already mentioned that this year Dakar is nearly 9,000 kilometers to go, and even the specials are nearly 5,000 kilometers in addition. So it's one of the longest and the toughest Dakars ever, I think, since Dakar left Africa. What are your thoughts about this year Dakar edition? With the long distances, and I think already with stage two, it was really a tough one with lots of rocky sections. Yeah, tell us about your thoughts about this year edition.
Well, that's quite an interesting question. I don't have previous Dakar experience to be able to compare it against, but all I can say is my first taste is that it has really been challenging and difficult. You know, as you have mentioned, stage two, it was really tough for me because it was, I think it was an over, was it 425 or 435 kilometer special, and it was a really tough stage, and I came to the end of that stage thinking to myself, if this is day two, I'm not going to make it to the end because I'm broken as it is. This year as well, the weather has really, wreaked havoc. Stage three was cancelled halfway through.
Yeah.
We've had to ride in extreme weather conditions where it's been raining. Yesterday and the day before, doing liaison sections of 300 to 400 kilometers a day, and 300 to 400 kilometer specials. So, doing 2,000 kilometers in 2 days is not easy, and we're only at the halfway mark. So I think they really tested us this year.
I've done once, so I've been not into rally racing yet. I tried to get my foot in there with the motorbikes on, but I think I've done once adventure riding. It was on a trip in Norway, and I've done at one day about 450 Ks in freezing cold rain, and I was totally done, and it was just road riding, and it was not a race, and it was only one day, and I could have stopped every time. So that's really amazing what you are guys up to and what you are doing. So you have my deep respect for that. So what is the weather right now, and do you have any feelings, you're obviously watching the weather forecast, so is there maybe a chance that weather is getting better, because it was freezing cold, it was raining, it was worse condition for you, at least the bike riders, because you're sitting in the weather in the middle and you don't have any protection around it. So is it getting better maybe next week, or how are the prognoses going?
That's quite interesting that you're asking that question, because seeing that we've had extreme rain and cold in the first week, we are going into the empty quarter this coming week, and the weather forecasts are in the high 20s and the high 30s, so which is going to mean it's going to be very soft dunes and high temperatures, and the stages are slightly shorter, but when you're riding in the dunes, they seem a hell of a lot longer, because you are traveling at a much lower speed, and it takes a lot of your energy riding in the dunes. So we're going from the one extreme cold to, I think we're going to go into the extreme heat the following week. So a test of all conditions,
which is again a great challenge for your body physically, because the body don't has any time to get used to the changes, because you're just going, and then now you're from 0 degrees in 30 degrees in a gap of a one day or a few hours. So that's quite an again a tough challenge.
No, definitely, for sure.
I have one last question, I think. So when we are talking here about rally stuff, we are talking lots of about the camaraderie, especially the camaraderie between the bikers, because they stick together, and you see it a lot on the videos. If someone crashes or goes down, everyone stops and everyone tries to help. So how do you feel that? What are your experience with the thoughts about the camaraderie between the bikers, and maybe are there really differences between the drivers in the cars, or is there the camaraderie the same than with the bike guys?
I think the you know you you're on the money with that. The camaraderie on the bikers is definitely good. You know, just getting to the start of the Dakar is an extreme challenge on its own. You know, having to find the budget, you know, having to go through the process, trying to get everything ready. You know, there is so much that happens in the background just getting to the start line, and the challenge is the same for everybody. And, you know, 80% of the field, you know, I think if I remember someone quoted 80 or 70% of the field are made up by privateers. And, you know, the amounts of money and time and effort you have to put in to get to the start line is a lot. And everybody goes through that process. So, you know, when someone is next to the road, be it on liaison of the States, we always stop, we ask questions, and we share stories. So the camaraderie between the bikes is really good. And they tend to stick together. So it is really fun because we all know what we've gone through to get here and still to get to the end.
I think that's a point which the sport, especially on the bike side, makes very special. And with the money talking, so I heard a lot about bikers which are putting in their registration for the car and they don't have the money at this time of stage, so they're working a year or at least a year and a half to get to the start line. They're working, raising funds, training, getting the qualification done, and so on. So it's really, as you mentioned, it's already a tough one to get to the start line. So yeah, so at least everyone is nearly a winner when he made it to the start line for me.
No, but I'm, you know, I think anybody that is, you know, passionate and dedicated and, you know, can do it. But yeah, I'm not a professional myself. As I said, I'm just a passionate amateur. But I really, when I try and do something, I try and do it, you know, to my best of my abilities, and try and stay humble and grounded. But I think if anybody puts their mind and their heart and enough effort into it to get to the start, it's not impossible.
Yeah. So for everyone maybe who is wondering, I hope it's okay if I ask, so what are you doing for a living? So what are you doing when you're not riding a bike?
Well, I'm a single father of two beautiful kids. So if there's any lovely ladies out there listening, give me a call. But I run a full-time business. So I've got a full-time business. I'm a father of two kids. And then, you know, riding motorbike is one of my passions on the side.
Yeah, perfect. So thank you very much for sharing. So guys, listen, there's no excuses to make it not to Dakar or even to tackle any other rally. If you are passionate, just go for your dreams and try to reach them and chase them. I think that's what it's all about.
Yeah, no, definitely. You know, I think the sense of accomplishment when you get here and the support from, you know, the guys like yourself, Chris, and the listeners out there, it really makes it all worth it in the end.
Yeah, okay, perfect. So, yes, if any lovely rally ladies are calling us now, we will direct their contact to you, I promise. And from our side, Stefan, we keep an eye on you, we keep your back, and we keep your fingers crossed, and our thoughts are with you, and I wish you an awesome adventure and a good riding next week, and stay safe, ride safe, and we all love to see you crossing the finish line. We will definitely have an eye on you, and our thoughts will be with you when you're crossing the dunes and empty quarter and all the other stuff which is coming up to you.
Awesome. Thank you, Chris, and you know, thanks again for allowing me to be on your show, and you know, thank you for all the support and everybody that is rooting for us and everybody out here. It really makes it worth it, and without the supporters, we would also not be passionate enough to do this. And thanks again, and we'll catch up with you guys later in the week.
Yeah, perfect. Thank you very much, and it was an honor to have you here. So enjoy your rest day, and we chat at the end of the week. Bye.
Awesome, Chris, thank you very much. Cheers, bye-bye.
Yeah, Stefan, so once again, thank you very much. Stefan, vielen lieben Dank. Und Freunde, ich würde sagen, wir hauen noch mal einen raus. sucht Stefan Wilken und Stefan und Wilken Racing auf den Social Medias raus. Wir haben hier euch natürlich wieder die entsprechenden Profile in die Shownotes gepackt und boostet ihn mal ein bisschen, haut mal ein bisschen Liebe raus, supportet ihn. Das ist, wie gesagt, für ihn ganz, ganz neu. Der ist neu in dieser Rallye, in dieser Marathonwelt auf dem Motorrad. Der kann ein bisschen Support gebrauchen. Ich würde sagen, auch hier verlosen wir natürlich wieder ein Dakar FM Shirt. Also ran an die Handys und gebt mal ein bisschen Support hier in die Wüste nach Saudi-Arabien. Ja, für mich bleibt an der Stelle noch zwei Punkte offen. Und zwar haben uns zwei Fragen erreicht. Einmal, woher bekommt denn der Griff Malle Moto überhaupt und was bedeutet dieser? Malle, oder vermutlich so ausgesprochen, hoffe ich, mein Französisch ist nicht das Beste, bedeutet so viel wie Kiste, Schrank, Box auf Französisch. Und daher natürlich der Begriff Malle Moto, weil die mit dieser Ersatzteilkiste auskommen müssen. Deshalb sagt man auf Deutsch auch ganz gern Kistenfahrer, Boxpilots oder sonstiges auf Englisch. Da gibt's alles Mögliche. Die zweite Frage, die kam das letzte Mal auf, als ich mit dem lieben Georg aufgenommen habe. Da gehen auch nochmal Grüße raus und vielen Dank, dass du zu Gast warst. Die Frage, wie funktioniert das denn mit diesen Wegpunkten? Woher wissen die Fahrer denn, wann sie den Wegpunkt wirklich abgearbeitet haben, dass sie den haben? Da muss man einmal auf dieses Waypoint-System kurz eingehen. Es gibt hier nämlich ganz, ganz viele verschiedene Wegpunkte. Es gibt einen WPE, einen WPN, WPS. Die haben teilweise unterschiedliche Funktionen, also generell ist es zum einen für die Navigation dieser Wegpunkt, teilweise sind die aber auch, um sicherzustellen, dass die Fahrer nicht abkürzen. Generell funktioniert das so, jedes Bike hat ein GPS an Bord, das ist allerdings nicht so, wie wir das kennen, ja, dass das schön die Straßenkarte ist und jetzt biegen sie links, rechts ab, sondern eher so, wie die Navis früher waren, dass man einfach nur so einen Pfeil gesehen hat. Wenn ich nicht in der Nähe bin von einem Wegpunkt, dann zeigt das mir einfach nur den Kompasskurs an, also den Cup. Das hört man vielleicht auch ab und zu mal, dieses Cup-Heading, das sind einfach diese 360-Grad-Kompassrose, wo man auch von einem normalen Kompass kennt. Wenn ich jetzt in die Nähe eines Wegpunkts komme, und dann ist es so ein bisschen abhängig, was das für ein Wegpunkt ist, wie genau ich da rankomme, also bei einem normalen Wegpunkt sind das 1000 Meter im Radius, bei einem versteckten, bei einem Waypoint Hidden oder Masked sind das nur noch 800 Meter, muss ich schon genauer navigieren. Dann öffnet das Navi und dann wird ich über so eine Pfeilrichtung zum Wegpoint hin navigiert. Also Luftlinie zeigt mir dann dieser Pfeil an, wo mein Wegpunkt liegt. Je nach Wegpunkttyp muss ich dann in einen gewissen Radius in diesen Wegpunkt einfahren. Das ist einfach ein GPS-Punkt auf dieser Landkarte. Und zum Beispiel bei dem Standardwegpunkt, der bei einem Radius von 1000 Metern öffnet, da muss ich auf 30 Meter an den Wegpunkt heranfahren, exakt um den zu validieren. Da bekomme ich dann ein akustisches Signal, also ein Piepen in meinem GPS-Gerät und weiß dann, somit habe ich diesen Wegpunkt abgearbeitet. Ich kann dann in diesem GPS-Device, in dieser GPS-Unit auch noch später oder wenn ich anhalte zum Beispiel, meine Wegpunkte durchscrollen, um nochmal sicher zu gehen, dass ich alle Wegpunkte erreicht oder abgearbeitet habe. Über diese GPS-Unit bekomme ich auch diese Speeding Zones, also wo ich nicht zu schnell fahren darf, über akustische Warnsignale zum Beispiel angezeigt. Auf unseren Instagram-Posts packe ich euch einmal ein Bild von den verschiedenen Wegpunkten mit den Öffnungsradien und mit den Validierungsradien und auch so ein Bild von so einer GPS-Unit noch mit rein. An der Stelle sage ich wieder vielen Dank fürs Zuhören. Das war Dakar FM und das nächste Mal melden wir uns am Mittwoch wieder aus der Wüste. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.